Hallo, vielen Dank. Schön, dass ihr es so zahlreich geschafft habt. Ich habe irgendwie den Slot hier. Draußen riecht man schon das Angrillen. Nebenan läuft State of the Union. Deswegen ist das hier mal State of the Unicode. Eigentlich angekündigt als Unicode für Anfänger. Aber die Folie habe ich dann eben noch kurz eingebaut. So eine Stunde Vortrag fühlt sich für die Zuschauer immer ein bisschen seltsam an. Das habe ich heute ein paar Mal erlebt, dass die Talks dann doch so 10 Minuten länger haben. Und ich dachte mir, das ist so ein kleines Thema, da bin ich in 20 Minuten fertig. Und dann sind es doch Stoff für eine Stunde, die hoffentlich gefüllt ist. Ich langweile euch nicht. Schön, dass ihr da seid. Ich erzähle euch heute ein bisschen was über Zeichenkodierungen, wie man das früher gemacht hat. Dann erzähle ich euch, wie man das heute macht. Und dann erzähle ich euch, wie man es transportiert. Und dann haben wir ein bisschen Spaß miteinander, wie man sortiert, vergleicht, normalisiert. Und zum Schluss, wenn dann noch Zeit ist, erzähle ich euch, wie es zu diesem Vortrag gekommen ist. Früher hat man immer gesagt, wenn du dir bei irgendeinem Thema nicht hundertprozentig sicher bist, schreib's im Internet, irgendeiner wird dich korrigieren. Heute halte ich einen Vortrag und hoffe, dass mich irgendeiner korrigiert, wenn ich Unsinn erzähle. Ich bin Marc Haber, Diplom-Informatiker. Das Netz kennt mich als Zugschluss mit nur einem S. Ich wohne in St. Ilgen bei Heidelberg. Ich bin ein bisschen älter, verheiratet, 4 Katzen. Ich arbeite als freier IT-Berater mit Linux und Netzwerken. Bleib mir weg mit Microsoft und Apple. Ich bin Debian-Developer seit 2001 und ich würde auch gern mal wieder mit Debian arbeiten. Ich habe Kapazitäten frei, also wenn irgendjemand denkt, ich könnte bei Ihnen was helfen, dann mache ich das gerne. Computer verarbeiten Zahlen, Menschen verarbeiten Buchstaben. Das muss man irgendwie miteinander verheiraten, ansonsten wird das langweilig. Deswegen müssen wir Dinge kodieren. Und damit hat man schon 1901 angefangen. Da gab es diesen Bodu-Murray-Code, der für den Telex benutzt wurde. Das war das damals übliche Speichermedium. Und das Ding hat, wie man sieht, eine Spur für den Takt und 5 Bit. 5 Bit sind 32 mögliche Codierungsmöglichkeiten. Wir haben 26 Buchstaben und 10 Zahlen. Schon das passt nicht. Deswegen hat man damals einen Trick gemacht. Es gibt im Bodu-Murray-Code 2 verschiedene Leerzeichen, die nicht nur einen Leerschritt auslösen, sondern auch eine Umschaltung vornehmen. Das war wirklich damals eine Umschaltung. Da hat sich also im Telex-Gerät der Korb mit den Typen um ein Stück nach oben verschoben. Daraufhin hat dann die untere Hälfte von den Typenhebeln ans Farbband gehauen. Und so konnte man dann 2x32 Zeichen abdrucken, plus die beiden, inklusive der beiden Leerzeichen, also eigentlich nur 62 Zeichen. Das hat zumindest für Kleinbuchstaben und Ziffern und ein paar Sonderzeichen gereicht. Spulen wir mal 60 Jahre vor. Wir haben uns inzwischen zweimal weltweit die Köpfe eingeschlagen und dann kam 1963 der American Standard Code for Information Interchange. Das ist das, was wir noch als ASCII kennen. Das Ding hat 7 Bit pro Zeichen, sind 128 Zeichen. Da haben wir Platz für Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und ein paar Sonderzeichen und ein paar Steuerzeichen. Aber immer noch keinen Platz für internationale Umlaute. Deswegen heißt das American Standard Code for Information Interchange. Die haben das einfach nicht. Im ASCII-Code waren dafür geschweifte Klammern, ein senkrechter Strich, ein Backslash, eckige Klammern drin. Die haben die anderen Länder dann durch ihre Sonderzeichen durch ihre Sonderzeichen ersetzt, relativ schnell, also auch noch 1963. Das Ganze wurde dann international standardisiert als ISO 646. Und dieser Ersatz von den Umlauten durch Klammern sehen wir heute noch. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche mal gesehen in einem Laden, wo in dem Kundendisplay ein Artikelname angezeigt wurde, der eigentlich einen Umlaut hätte enthalten müssen. Stattdessen stand da eine geschweifte Klammer auf. Wir haben 2025, wir haben das immer noch. Man hat dann 1987 angefangen, das 8. Bit zu benutzen in einem Byte. Plötzlich hatte man 256 Möglichkeiten. Es hat aber immer noch nicht gereicht. Deswegen hat der ISO-Standard 8859 verschiedene Unterstandards. Wir kennen den ISO 8859-1 für die westeuropäischen Sprachen, wo halt die gängigen Umlaute drin sind. Es gibt den 8859-15, da kam dann 1999 das Eurozeichen dazu. Andere Sprachfamilien haben andere ISO 8859 Standards. Die 15 kommt nicht, die hat man nicht gewürfelt, sondern da sind 14 andere davor. Und es gibt auch eine, wo so eine Strichgrafik, wo so einfache Strichgrafikzeichen drin sind. Wenn das nicht richtig ausgewählt wurde, das hat man immer dran gesehen, dass so Tools wie Tri oder PS-Tri eben keine Linien gemalt haben, sondern Umlaute. Dann muss ich noch ein paar Exoten erwähnen, nämlich zum einen EBCDIC, IBMs Rache. Das findet man eigentlich nur noch in Großrechnern, also außerhalb von Banken und Versicherungen nicht mehr. Wenn man sich das Ding anguckt in so einer Tabelle, versteht man auch, wie die Codierung gemacht ist. Aber es ist so absurd, dass da kann man nicht mal anständig vergleichen drin. Aber Codierungen, in denen man nicht vergleichen kann, die kriegen wir heute noch genug. Dann gab es noch dieses Windows 1252 und die Codepages 850 und 437, die in Windows, glaube ich, bis heute noch benutzt werden. Und dann gibt es für jenseits des Eisernen Vorhangs, die konnten natürlich keinen amerikanischen Standard benutzen damals, gab es KUI 8 für kyrillisch geschriebene Sprachen. Gibt es heute noch, aber wir benutzen es glücklicherweise nicht mehr überall. 1991 kam dann Unicode. Das wurde von einer Non-Profit-Organisation in den USA entworfen, dem Unicode-Konsortium. Die haben das hehre Ziel, Text in allen digitalisierbaren Schriften zu unterstützen. Inzwischen ist das bei Version 16 von 2024, das wird also immer mal wieder fortgeschrieben. Wir haben knapp über 150.000 Zeichen und 168 verschiedene Schriften, die in Unicode abgebildet werden können. Ein Skript will ich jetzt mal als eine Schrift bezeichnen. Eigentlich ist es eine Sammlung von Buchstaben und anderen Zeichen zur Repräsentation von Texten in einem oder mehreren Schreibsystemen. Beispiel die lateinische Schrift, wie wir sie hier benutzen, aber auch arabische und asiatische Sprachen, die nicht in Buchstaben, sondern in Silben oder in ganzen Worten denken. Es gibt Formelzeichen, Emoticons, Grafikelemente. Was es noch nicht gibt, ist Klingonisch. Das ist in Arbeit, kommt vermutlich nach Unicode 17. Das Ganze wurde auch international standardisiert, das ist die ISO 10646. Wir erinnern uns, die 646 war der ASCII-Code und jetzt sind wir bei 10646. Das ist natürlich nicht genau Unicode, sondern die Abweichungen sind da, aber sie sind minimal. Unicode können wir seit etwa der Jahrtausendwende ernsthaft benutzen. Es hat eine Weile gedauert. Wir in der freien und Open-Source-Community haben, glaube ich, sogar damit angefangen. Und inzwischen ist es so, dass diese ganzen Altcodierungen eher so als Altlast gelten, was natürlich nicht heißt, dass die einem immer noch über den Weg laufen, wie zum Beispiel mein Erlebnis letzte Woche im Supermarkt. Ein Unicode-Zeichen hat natürlich sein Aussehen, aber es hat auch Eigenschaften. Es kann Uppercase sein, ein Großbuchstabe, es kann Lowercase sein, ein Kleinbuchstabe. Wenn das verwendete Skript davon überhaupt eine Idee hat, es gibt ja Sprachen, in denen gibt es das gar nicht. Es kann eine Zahl sein, es kann ein Steuerzeichen sein, es kann ein Sonderzeichen sein. Und es gibt auch Operationen. Ich kann zum Beispiel einen Kleinbuchstaben in einen Großbuchstaben umwandeln oder andersrum. Ich kann vergleichen, A kleiner B. Ich kann sortieren. Marc kommt vor Rainer. Aber ich kann die Dinge auch verwechseln. Es gibt die sogenannten Confusables. Die haben sogar ihren Weg in einen RFC gefunden. Es gibt die 1, das kleine L, das große I. Das muss man voneinander unterscheiden können. Es gibt die 0, es gibt das große O. Das muss man auch voneinander unterscheiden können. Und das ist sicherheitsrelevant, weil es gibt ja durchaus E-Mails, die einen auf Microsoft.com locken sollen. Und wenn man genauer hinguckt, ist das nicht Microsoft, sondern Mikr0soft. Und dann gibt es die sogenannten Homoglyphen. Das sind die Zeichen, die gleich aussehen, aber eine unterschiedliche Bedeutung haben. Das A gibt es im Lateinischen, im Kyrillischen, Im Griechischen gibt es ein Alpha, das großgeschrieben praktischerweise genauso aussieht wie unser lateinisches A. Römische Zahlen sehen aus wie M, C, I, X. Und dann gibt es noch so nette Dinge wie das nordische O, das auf der einen Seite ein Buchstabe ist und auf der anderen Seite die Einheit, eine Längeneinheit, und zwar eine ziemlich kurze. Es gibt Zeichen, die zusammengesetzt sind. Damit hat man aber erst relativ spät angefangen, obwohl die Schreibmaschine das ganz genauso macht. Das E mit Akzent gibt es in Unicode als einen eigenen Codepoint, aber man kann es auch aus dem E und aus dem Akzent kombinieren. Und damit es noch nicht richtig gemein genug ist, ist die Reihenfolge egal. In manchen osteuropäischen Sprachen ist es noch viel schlimmer. Da gibt es zum Beispiel das Tuj, das ungarische Feuer. Das hat zwei Akzente auf dem U. Das kann man in Unicode als U mit einem Akzent und noch einem Akzent darstellen. Es gibt Modifikationen, die wirksam sind, die also wirklich den Buchstaben anders machen, und es gibt welche, die nicht wirksam sind. Und das ist auch noch netterweise auch noch in jeder Sprache anders. Es gibt also Buchstaben, die unterschiedlich aussehen, die gleiche Bedeutung haben, und in der anderen Sprache unterschiedlich aussehen und nicht die gleiche Bedeutung haben. Es gibt Whitespace in verschiedenen Breiten, bis hin zu einem Whitespace mit Breite 0. Und es gibt Richtungswechsel, weil es gibt ja auch Sprachen, die von rechts nach links geschrieben werden. Das muss man alles berücksichtigen. Dann gibt es unterschiedliche Ansichten über Zeichen. Es gibt Schriften, die Buchstaben haben. Es gibt Schriften, die ganze Silben beschreiben. Und es gibt Schriften, die ganze Worte beschreiben pro Zeichen. Unvollständige Fonts sind alltäglich, weil wir haben über 150.000 Zeichen. Welcher Font enthält alle 150.000 Zeichen? Gerade so, wenn man ein bisschen grafisch anspruchsvoller unterwegs ist und so hübsche Fonts benutzen möchte, dann findet man teilweise Fonts, in denen nicht mal Umlaute enthalten sind. Aber das, was man so von Microsoft und Google aus dem Web runterladen kann für seine Webseiten, ist eigentlich relativ gut. Aber natürlich sind auch da nicht alle 150.000 Zeichen drin, die wir im Unicode definiert haben. So, wie wird das geschrieben? Ein Zeichen, das nennt sich Codepoint in Unicode, wird als U plus und eine Hexziffer geschrieben. Und wir kodieren aktuell von U plus 4 mal die 0 bis U plus 1 0 FFFF. Wer da ein bisschen genauer hinguckt, kann sehen, dass Unicode ursprünglich mit 4 Ziffern spezifiziert war, also mit 16 Bit. Das hat nicht gereicht, also hat man es einfach vergrößert. Inzwischen sind wir bei etwas über 1.114.000 Codepoints in Unicode. Stimmt das? Ja, das muss stimmen. Oder mir ist eine 1 zu viel reingerutscht. Und da wir nicht immer die Codepoints ausschreiben wollen, gibt es eine Art der Codierung. Das nennt sich Transportcodierung. Und ich habe damals in der Uni gelernt, dass man einen Transport sowohl von A nach B über das Netz definieren kann, als auch den Transport über die Zeit. Weil wenn ich etwas in eine Datei reinschreibe und das in 2 Tagen wieder auslese, kommuniziere ich mit mir selbst. Das ist auch ein Transport. Deswegen ist der Begriff Transportcodierung an der Stelle richtig. Das ist das Unicode Transformation Format, UTF. Davon gibt es ein paar Varianten. Die wichtigsten möchte ich euch jetzt vorstellen. Die allerwichtigste ist natürlich UTF-8. Das ist das, was wir benutzen. Das ist dominant für alle Sprachen und Länder. Alle Standards benutzen es. Es ist oft die einzige Codierung, die man benutzen darf. Es wird eigentlich von allen modernen Systemen unterstützt. Es gibt einen Standard dazu, den RFC 3629. Der ist also auch schon einige Zeit alt. Und was an UTF-8 ganz besonders sexy ist, es ist rückwärts kompatibel zu 7-Bit-ASCII. Die ersten 128 Zeichen sind identisch. Sie werden in UTF-8 kodiert mit einem einzigen Byte pro Zeichen, und das ist die gleiche binäre Repräsentation. Das heißt, wenn ich einen Text habe, der nur amerikanische Zeichen enthält, dann ist der in UTF-8 identisch zu dem Text in ASCII. Und das ist unser Glück, weil ansonsten hätten wir noch viel mehr Spaß. was nicht in den 7-Bit ASCII-Code reinpasst, wird länger kodiert. Da brauchen wir dann 2, 3 oder 4 Byte pro Zeichen. Je höher die Codepunktnummer, desto länger ist die Kodierung. Und hier sieht man auch gleich den ersten Spaß, weil das ISO 8859 mit dem ersten gesetzten Bit, das ist nicht identisch mit Unicode. Und wir werden heute noch ein paar Fehler sehen, wo genau das passiert, wo man einen 8-Bit ASCII oder ISO 8859 als Unicode sich anguckt. Aber ich erzähle euch erstmal, wie UTF-8 funktioniert. Den Zeiger sieht man sehr schön. Die ersten 7-Bit, also Codepoint 0 bis 7F, sind identisch. Da hat man eine 0 vorne dran in dem einzigen Byte. Dann die 3-Bit, die von dem ersten Nibble übrig bleiben. Und die 4-Bit, die vom zweiten Nibble übrig bleiben. Von 8.0 bis 7FF sieht das ganz ähnlich aus. Hier hat man aber die erste Hexziffer, die zweite Hexziffer ist schon verteilt auf die zwei Bytes und die dritte Hexziffer ist zum Schluss. Das geht dann weiter für die Codepoints von 8.0.0 bis FFFF, die in 3 Bytes kodiert werden und die ganz oben liegenden werden in 4 Bytes kodiert. Hier unten ist noch ein Beispiel, wie zum Beispiel das W kodiert wird. Ein Zeichen, das aussieht wie ein B, aber kein B ist, sonst wäre es ja weiter vorne. Ein japanisches Zeichen. Und was ist das vierte? Ein sehr weit oben liegender Codepoint, wo dann wirklich 4 UTF-8 kodierte Bytes rauskommen. UTF-8 ist für westliche Sprachen speicherplatzeffizient, weil die meisten unserer Zeichen, die wir benutzen, in einem Byte dargestellt werden können. Nur was nicht in den ASCII-Code reinpasst, braucht mehr als ein Byte. Die Sonderzeichen, die wir verwenden in unseren westlichen Sprachen, die kommen eigentlich alle mit 2 Byte aus. Und gebissen sind natürlich mal wieder die arabischen und asiatischen Sprachen, die mit 3 und 4 Bit kodierten Zeichen arbeiten müssen. Das ist aber immer noch besser, als für jedes Zeichen 4 Byte zu verbraten. UTF-8 ist längenvariabel. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Zeichen aus einem String rausziehen möchte, dann muss ich trotzdem vom Anfang an den String lesen. Ich kann also nichts rechnen, wenn ich sage, ich möchte jetzt das 5. Zeichen von diesem String. Das könnte ja ein Zeichen vorne dran sein, das länger kodiert ist. Und ich weiß auch nicht, wie. Ich muss also immer von vorne anfangen. Und dazu kommen wir später noch. Das Byte-Order-Mark in einem UTF-8-Text ist optional. Und damit wir richtig Spaß dabei haben, nicht alle Byte-Sequenzen sind valides UTF-8. Dieses Verhalten hier kommt allerdings auch vor, wenn der Font, in den der Text dargestellt wird, unvollständig ist. Der nächste Spaß, der uns mit UTF-8 auftreten kann, ist das sogenannte Mojibake. Das kommt eigentlich aus dem Japanischen. Das kann man aber auch mit einem westeuropäischen Text haben. Wer von euch liest das flüssig und weiß genau, was das eigentlich hätte heißen sollen? Da hätte ich jetzt eigentlich mehr als 2 Hände. Gut, da kommen jetzt ein paar mehr. Das kennen wir schon. Dieses Problem entsteht, wenn ich einen UTF-8-kodierten Text nochmal durch den UTF-8-Encoder durchschiebe. Eine Anwendung, die Unicode und insbesondere UTF-8-Texte verarbeitet, muss sich immer im Klaren sein, wie ein String, den ich gerade handhabe, kodiert ist. Eigentlich ist man gut beraten, alles, was reinkommt, direkt mal nach UTF-8 oder nach einem anderen UTF-Format zu konvertieren und dann muss man sich innerhalb seines Codes keinen Gedanken mehr machen, wie der String gerade kodiert ist. Wenn man das nicht weiß und man sicherheitshalber nochmal kodiert, dann kommt das raus, was wir eben gesehen haben. Weil sich bereits UTF-8 kodierte Strings noch einmal UTF-8 kodieren lassen. Das Ü in Latin 1 hat die Darstellung Hex FC. In UTF-8 wäre das C3BC. Das ist das A mit der Tilde oben drüber und das 1/4 und die 1/4-Ligatur. Wenn ich das als UTF-8 dekodiere, das C3BC, dann kriege ich wieder das Ü raus. Wenn ich es nochmal UTF-8 kodiere, nehme ich das C3, was das A mit der Tilde ist, erzeuge daraus Unicode C383 und dann nehme ich mir die Einviertelligatur BC in Latin 1, umkodiert in Unicode ist C2BC. Da kommt dann in Mojibake eben diese 4-Byte-Kodierung raus und am Ende sieht das so aus, wie es unten dargestellt wird. Manche Leute nennen das WTF8, was man dann im Deutschen als WTF8 bezeichnen könnte. Aber den Witz kann man eigentlich nicht machen, weil WTF8 gibt es. Man kann durch diese Umformungsregeln, die ich euch eben gezeigt habe, einen UTF-8-Text standardkonform kodieren, der aber länger ist als die eigentliche Standardkodierung. Dummerweise können die meisten Libraries mit diesen Encodings umgehen, aber auf diese Weise kann man die Software angreifen. Man kann also einen String generieren, der genauso aussieht und der sich auch auf die gleichen Zeichen dekodieren lässt, der aber bei naivem Vergleich ungleich ist. Und das möchte man eigentlich nicht. Also eigentlich möchte man in einer Software, wenn man einen String aus einer nicht vertrauenswürdigen Quelle einliest, gucken, ob das UTF-8 nicht nur von der verwendeten Library ordentlich dekodiert werden kann, aber dass auch keine overlong Encodings drin sind, weil ansonsten passiert das da. Dann wird mal gekratzt. Die zweithäufigste Codierung, die man sieht, ist UTF-32. Die nennt sich auch UCS4. Die hat 4 Byte pro Zeichen, und zwar immer. Das ist die einzige UTF-Codierung mit fixer Länge pro Zeichen. Das hat den Vorteil, wenn ich das fünfte Zeichen haben möchte, rechne ich 4 mal 5, bekomme 20 raus, greife beim Index 20 in meinen Array rein und habe das fünfte Zeichen. Die Repräsentation ist identisch mit der Codepoint-Nummer. Das heißt, ich muss da auch nichts umrechnen. Das ist nicht speicherplatzeffizient und damit es zu wenig und damit wir auch damit Spaß haben, gibt es das als Big Endian und Little Endian. Und die Kennzeichnung mit Byte Order Mark ist möglich, aber optional und wird deswegen selten verwendet. Auch hier muss man sich wissen, was man da speichert, übers Netz schickt. Und es kann durchaus sein, dass wenn ein Big Endian und ein Little Endian System über das Netz miteinander reden, dass die beide von UTF-32 die unterschiedliche Meinung haben und dann kommt am Ende nur Salat raus. UTF-32 wird dort verwendet, wo es schnell sein muss und wenn man genug Speicher hat. Neueres Python zum Beispiel benutzt UTF-32, sobald es in einem String den ersten nicht 7-Bit 8 den ersten nicht 7-Bit ASCII-Character sieht. Das kriegt man aber nicht mit, das muss man sich nicht mitschreiben, das macht der Python-Interpreter für euch. Das finde ich sehr praktisch. Ich muss jetzt noch erwähnen, dass es auch UTF-16 gibt. Das war eine Codierung mit fester Länge, bis zu dem Punkt, wo der erste Codepoint vergeben wurde, der eben nicht mehr in 16-Bit reingepasst hat. Heute vereinigt das nur noch die Nachteile von UTF-8 mit den Nachteilen von UTF-32. Wir haben eine variable Länge, wir sind nicht speicherplatzeffizient. Das hätte eigentlich deprecated gehört, als man angefangen hat, Zeichen jenseits der 16-Bit-Grenze zu vergeben. Das wird dementsprechend selten benutzt. Man sollte es bitte nicht neu verwenden. Und Martin? Das ist auf der nächsten Folie. Das ist selten benutzt, man sollte es bitte nicht neu verwenden, aber natürlich wird es doch benutzt. Windows kennt das Konzept eines White Characters, das wird zum Beispiel in Filenamen benutzt, JavaScript benutzt es und damit es nicht so ganz schwierig ist, hat man dann um die Jahrtausendwende rum das Format WTF8 definiert, wo aber schon im Standard steht, dass das bitte nur intern zu verwenden ist und damit und um klarzumachen, dass das wirklich so gemeint ist, das ist der Satz aus dem Standard, must not be used. So klar ist ein Standard selten. In JavaScript zum Beispiel, in meistens so internen Repräsentationen, das weißt du vermutlich mehr als ich, weil du mehr Entwickler bist als ich. Ich habe es in der Praxis noch nicht gesehen. Ich bin da auch nur bei der Vorbereitung dieses Vortrages drauf gestoßen, weil ich den Witz mit dem WTF-8 machen wollte und musste dann feststellen, schade, ich kann ihn nicht machen, weil es gibt's schon. Ich habe eben schon das Byte-Order-Mark erkannt. Das funktioniert so, dass man seinen Unicode-String mit einem nullbreiten, nicht brechenden Leerzeichen beginnt. Das ist der Codepoint FEFF und die ganzen UTF-Codierungen, auch die, die ich jetzt nicht erwähnt habe, sind so gebaut, dass man aus der Art, wie dieses FEFF codiert wird, ablesen kann, wie, welche Codierung zu verwendet ist und welche Variante davon, also insbesondere welche Endian ist im UTF-32. Und weil das so praktisch ist, wird es deswegen selten verwendet. Es ist... Genau, der Zwischenwurf war, das wird bei Banken gerne verwendet. Es gibt Software, die es benutzt, aber es ist leider sehr, sehr selten. Das wäre sehr praktisch. Es ist optional und ich wäre dafür, dass wir versuchen, es mehr zu verwenden. Kommen wir jetzt zum Sortieren. Eine Sortierung bringt Elemente in eine bestimmte Ordnung. Mathematisch gesagt ist das eine Halbordnung bezüglich der binären Relation kleiner oder gleich. Das ist schon innerhalb eines Skripts, also innerhalb einer Schrift, herausfordernd. Im Deutschen ist die Konvention, dass Ä genauso sortiert wird, als wäre es ein A. Im Schwedischen steht das O hinter dem Z. Die anderen Umlaute auch. Und wenn ich verschiedene Sprachen habe und die dann miteinander sortieren muss, dann geht der Spaß richtig los. Ist jetzt ein griechisches Alpha größer oder kleiner als ein lateinisches A? Was ist mit dem kyrillischen A, das praktischerweise noch in groß und klein genauso aussieht wie das lateinische A? Wie behandle ich das, wenn ich case-insensitiv sortieren möchte, weil das griechische Alpha klein geschrieben anders aussieht als unser A, das große aber nicht? Und was ist mit Transliterationen? Eine Transliteration ist der Versuch, eine Schrift zu benutzen, ohne diese Schrift zu haben. Das hast du insbesondere, wenn so griechische Namen übersetzt sind, da hast du in dem griechischen Personalausweis einmal die griechisch geschriebene Variante und dann die transliterierte Variante. Das gibt es auch in den Personaldokumenten von Ländern, die kyrillische Buchstaben benutzen. Zum Sortieren muss ich vergleichen. Es gibt Zeichen, die gleich aussehen, aber unterschiedliche Bedeutungen haben. Das habe ich vorhin schon mal erwähnt, das Or und die Längeneinheit, das Angström. Es gibt Zeichen, die gleich aussehen, aber aus unterschiedlichen Skripts sind, zum Beispiel das A im Lateinischen und das A im Kyrillischen. Die Franzosen schreiben bei ihren Großbuchstaben gerne den Akzent nicht drauf. Aber der Buchstabe bleibt natürlich trotzdem akzentuiert, weil wenn du das in Lowercase umwandelst, möchtest du den Akzent wieder darstellen. Und alle diese Zeichen haben in Unicode unterschiedliche Codepoints. Insbesondere gibt es oft Codepoints für Einheiten. Es gibt das Ångström, es gibt das Ohm, was dann aussieht wie das griechische Omega, aber ein anderes Zeichen ist. Da wird also in die Zeichenkodierung schon Semantik hineingelegt. Das finde ich hochpraktisch, aber man muss darauf achten. Wenn man nach etwas sucht, möchte man den Vergleich vielleicht ein bisschen relaxen, weil wenn ich nach Ångström suche, wenn ich in mein Suchfeld Ångström eingebe, möchte ich auch den Ångström oder eine Zahl, eine Größe in der Einheit finden. Ja, komme ich später noch dazu. Ja. Dass der Zwischenwurf war, dass es auch den E mit Akzent als eigenes Zeichen gibt und dass man es auch noch kombinieren kann. Da habe ich noch drei Folien zu dem Thema, glaube ich, weil das ist nicht so ganz einfach. Wenn ich Usernamen vergleiche, kann ja sein, dass mir irgendjemand irgendwas versucht unterzuschieben. Ich kann einen Klaus Ångström haben und irgendeinen Angreifer, der mir den Klaus Ångström ein zweites Mal in meine User-Datenbank geschrieben hat, diesmal mit dem Ångström-Zeichen im Nachnamen drin. Das sieht gleich aus. Und ich möchte das ganz sicher unterschiedlich behandeln. Insbesondere möchte ich dem zweiten Klaus Ångström keine Rechte geben, die der eine hätte. Man muss sich also beim Vergleich wirklich an jeder Stelle, wo man einen Vergleich, wo man zwei Strings miteinander vergleicht, darüber im Klaren sein, was will ich da überhaupt gerade machen? Was ist mein Ziel an dieser Stelle? Ein Vergleich ist nicht gleich ein Vergleich. Wir hatten noch nicht genug Spaß mit Unicode. In Unicode gibt es verschiedene Positionen eines Zeichens. Man kann sie drehen. Es gibt Zeichen im Kreis, es gibt Zeichen im Quadrat, es gibt Zeichen mit unterschiedlicher Breite. Ich habe heute schon gehört, die Verwendung eines M-Dashes ist ein Zeichen dafür, dass der Text aus KI kommt, weil das kein Mensch so tippt. Wir haben Indizes, wir haben Potenzen, wir haben Brüche, wir haben Ligaturen. Und ich glaube, damit habe ich noch nicht alle Eigenschaften, die ein Unicode-Zeichen, wie ich ein Unicode-Zeichen modifizieren kann, aufgezählt. Es gibt einen sehr schönen Wikipedia-Artikel zum Thema Unicode Equivalence. Es gibt einen Standard zu dem Thema, das ist der Unicode Annex, Annex Nummer 15. Der hat überschaubare 36 Seiten, den kann man also schon mal lesen. Und der definiert, wie man Zeichen darstellt, wie man Zeichen kodiert, wie Zeichen äquivalent sind. Das hier sind jetzt nur ein paar Beispiele für die kanonische Äquivalenz. Ich kann das C mit der CD kombinieren aus einem C und einer CD. Oder ich kann gleich den Codepoint nehmen, der das C mit der CD darstellt. Ich kann mehrere Kombinationen darstellen. Ich kann das Q mit einem Punkt oben und einem Punkt unten drunter kombinieren. Das ist äquivalent zu dem Punkt mit einem Punkt, dem Q mit einem Punkt unten drunter und einem Punkt oben drunter, oben drüber. Man beachte die unterschiedliche Reihenfolge. In asiatischen Sprachen gibt es das sehr häufig, dass so Zeichen kombiniert werden. Die gibt es dann in Unicode auch meistens in den beiden Kombinationen, jeweils als eigenen Codepoint und in den beiden Komponenten einzeln. Und es gibt die Zeichen, die gleich aussehen, aber doch nicht gleich sind, wie zum Beispiel das Omega und das Ohm. Es gibt die kompatible Äquivalenz, das ist ein bisschen lockerer. Da sieht man zum Beispiel, dass H in Lateinisch, in Altdeutsch, in der Doppelstrichschrift, wie wir reelle Zahlen, ganze Zahlen etc. kombinieren. Es gibt verschiedene Spaces in verschiedenen Breiten mit verschiedenen Funktionen. Es gibt Zahlen mit einem Kreis drumherum. Es gibt gedrehte Klammern für ein bisschen kompliziertere Formeln. Ich kann ein Subscript, ich kann ein Superscript definieren. Ich kann einen Bruch als drei Zeichen oder als Ligatur darstellen und ich kann, was will der uns denn jetzt damit sagen? Es ist other. Dieser Standard unterscheidet zwischen der kanonischen und der kompatiblen Äquivalenz, das hatten wir eben schon. Kanonische Äquivalenz ist gleiches Aussehen, gleiche Bedeutung. Das möchte man beim Sortieren und Vergleichen gleich behandeln. Man kann die auch beliebig untereinander austauschen. Bei der kompatiblen Äquivalenz kann das Zeichen anders aussehen und es hat möglicherweise die gleiche Bedeutung. Das heißt, man kann es nicht unbedingt gleich behandeln, man kann es nicht unbedingt substituieren. Aber wenn zwei Zeichen kanonisch äquivalent sind, sind sie auch kompatibel äquivalent. Beispiel, das A mit Akzent ist kanonisch äquivalent zu der Kombination aus A und dem Akzent und auch unabhängig davon, in welcher Reihenfolge das steht. Das Ohm ist kanonisch äquivalent zum griechischen Omega. Das Leerzeichen ist kompatibel äquivalent zum geschützten Leerzeichen, an dem keine Zeilen gebrochen werden dürfen. Das R mit Doppelstrich ist kompatibel äquivalent zu einem normalen R und I Quadrat ist kompatibel äquivalent zu dem Buchstaben I und der Ziffer 2. Der Standard definiert vier verschiedene Formen, nämlich einmal kanonisch und einmal kompatibel und einmal die Dekomposition und einmal die Komposition. Dazu habe ich Beispiele. Ich habe hier das Ångström-Zeichen, den Codepoint 2128. Das ist in der einen Normalisierung das A und der Kreis und in der anderen Normalisierung das A mit Kreis. Man beachte hier die Codierung C5 und hier 212b. Auf der anderen Seite habe ich hier das Zeichen A mit Kreis, OR, C5. Das hat die gleichen beiden Normalisierungen, 4130a und C5. Genauso kann ich hier das Omega in beiden kanonischen Normalisierungsformen, das Ohm-Zeichen in beiden kanonischen Normalisierungsformeln auf das Omega abbilden. Und hier das einfache, das O mit Zirkumflex kann ich darstellen auch als Kombination und als Einzelnes. Und hier sind auch nochmal drei weitere Beispiele, die halt die Punkte darstellen. Wenn ich etwas kompatibel normalisiere, dann habe ich da mehr Freiheiten. Hier habe ich die Ligatur aus F und I, die darf ich in der kompatiblen Form nicht verändern, in der kanonischen Form darf ich sie verändern. Genauso hier die 2 hoch 5 kann ich einmal als 2 hoch 5 darstellen und einmal als 2 und 5. Da merkt man, das bietet sich an, die eine Variante ist gut zum Anzeigen, die andere Variante ist besser zum Sortieren. Die Normalisierung Form C, das ist die kanonische Dekomposition gefolgt von kanonischer Komposition. Das heißt, ich nehme das Zeichen erstmal auseinander und dann baue ich es wieder zusammen. Das löst das Problem Akzent und das Problem Einheiten, weil wir kommen dann auf jeden Fall beim kombinierten Zeichen wieder raus, bei dem Emic-Saxon und beim Omega. Aber das lateinische A und das kyrillische A sind auch in der Normalisierungsform C noch unterschiedliche Zeichen. Wir lernen daraus, die Normalisierung ist nicht notwendigerweise umkehrbar. Weil ich in dem Moment, wo ich zum Beispiel das Angström in das A mit Kreis umwandle, die Information verloren habe, dass wir es hier mit einer physikalischen Einheit zu tun haben. Ich verliere also aus der Information, das ist eine physikalische Länge von 10 Angström. Die Information verliere ich, danach ist es nur noch die Zahl 10, gefolgt vom Buchstaben O. Wie will ich das sortieren? Ist Ampere kleiner Angström, kleiner Celsius? Oder will ich da doch lieber auf die Zahl gucken, die da vorne dran steht? Oder lasse ich es bleiben? Normalisierung verliert Informationen. Das heißt, eine Applikation muss sich entscheiden, wie sie einen String abspeichert, normalisiert oder nicht normalisiert. Und wie sie ihn verarbeitet. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt den String unnormalisiert abspeichern und die Normalisierung immer wieder machen, wenn ich ihn vergleichen möchte, wenn ich es vergleichen oder sortieren möchte. Das frisst Rechenzeit. Ich kann es normalisiert speichern, dann verliere ich Informationen. Ich kann es auch in beiden Varianten speichern. Das ist sicherlich für CPU-Zeit die einfachste Variante, aber das frisst Speicher. Sucht euch euer Gift aus. Der Standard enthält Tabellen zur Normalisierung. Das ist also nicht immer durch Programmierung lösbar. Die volle Abdeckung ist aber nicht garantiert. Es gibt Fälle, wo Dinge ähnlich oder gleich aussehen, die aber trotzdem nicht einander zugeordnet sind. Das geht bei über 150.000 Zeichen auch nicht anders. Leider ist es trotzdem sicherheitsrelevant. Das heißt, man möchte an sicherheitsrelevanten Stellen sich vielleicht doch ein bisschen Gedanken machen, ob man jetzt den kompletten Unicode-Sprachraum akzeptieren möchte oder ob man da doch sagt, ich habe jetzt Kunden aus der ganzen Welt, aber ich muss trotzdem nur die Zeichen erlauben, die weltweit in irgendwelchen Namen im Einsatz sind. Also große Auswahl birgt große Verantwortung. Damit bin ich jetzt mit meinem eigentlichen Vortrag durch. Ich habe noch ein bisschen Zeit und habe auch noch Zeit für Q&A. Dann erzähle ich euch jetzt, wie dieser Vortrag entstanden ist. Ich habe vorhin schon erzählt, ich bin Debian-Developer und ich maintaine unter anderem so unwichtige Programme wie AdUser oder Sudo, die auf sehr vielen Systemen installiert sind. Und letztes Jahr habe ich AdUser ein bisschen sicherer gemacht. AdUser benutzt UserAd als Low-Level-Tool unten drunter und ich habe nach dieser Sicherheitsveränderung einen Bug-Report bekommen aus Osteuropa. Es ist eine Regression, ich kann meinen Namen nicht mehr als Usernamen nehmen. Und mein erster Gedanke war, aber ich habe doch gar nichts geändert. Geändert hatte sich UserAd und das ist durch meine Sicherheitsveränderung rausgekommen. Da konnte man nämlich plötzlich nur noch ASCII-Zeichen in Usernamen benutzen. Das will man ja auch eigentlich so, war so meine erste Idee. Aber andererseits habe ich mich gefragt, wie arrogant sind wir Europäer eigentlich? warum nehmen wir Asiaten, Russen und anderen Leuten, die keine lateinische Schrift benutzen, die Möglichkeit, ihren Namen als Usernamen zu benutzen? Das ging doch früher auch schon die ganze Zeit. Das habe ich dann, wie ich brav bin, ein bisschen mit meinen anderen Developern ausdiskutiert. Die Reaktion war unisono, das ist Unsinn, lass das. Und das stand dann auch eine Woche später in der Linux Weekly News und das hat mich dann dazu veranlasst, dass ich ein bisschen Standards und Dokumentation gelesen habe. Ich kam zu dem Ergebnis, okay, das ist aufwendig. Aber wir haben Libraries. Es gibt die libunicode, die diese Frage mit vergleichen und mit vergleichen und sortieren relativ gut erledigt. Aber AdUser ist Top 5 in Popcorn. Es ist auf ziemlich vielen Systemen installiert und es ist im Installer. Der Installer möchte klein sein. Also ist AdUser so gebaut, dass Libraries nur benutzt werden, wenn es wirklich überhaupt nicht anders geht. Ich habe dann glücklicherweise eine Ausrede gefunden, nämlich den RFC 8265, Preparation, Enforcement and Comparison of Internationalized Strings, Precise. Und da steht praktischerweise drin, für Usernamen, für User Identifier nehmen wir US ASCII und noch ein paar wenige Sonderzeichen und bitte nicht mehr. Also haben wir es gelassen mit den UTF-8 Usernamen. POSIX, also die Frage war, was sagt denn POSIX? POSIX sagt auch nur ASCII und ein paar Sonderzeichen. SystemD hat auch eine eigene Regel, das ist die schärfste von allen. Aber an POSIX interessieren sich nicht mehr so viele Leute. Noch weitere Fragen? Der Kollege kommt gleich mit dem Mikrofon.
Erstmal einen großen Applaus an Marc. Und wir haben noch ungefähr 20 Minuten für Q&A, das heißt, ihr könnt euch richtig gönnen.
Und draußen wird schon gegrillt.
Vielen Dank für diesen fantastischen Vortrag. Ich habe eine Frage, gibt es bei UTF-8 irgendwie ein Anfangsbyte, das sagt, so pass mal auf, für das nächste Zeichen verwende ich jetzt die und die Breite? Vielleicht habe ich das überhört, dass man sagt, also wenn das von einem bis vier Byte möglich ist,
ja. Dann
könnte man ja sagen, also bin UTF-8 und erwarte für das kommende Zeichen bitte 2 Byte. Und diese Information muss ich ja auch irgendwo lassen.
Das ist diese Definition hier oben. Alles, was mit einer 0 anfängt, ist ein Byte. Alles, was mit 110 anfängt, sind 2 Bytes. Alles, was mit 1110 anfängt, sind 3 Byte. Und alles, was mit 4 Einsen und einer 0 anfängt, sind 4 Byte.
Dankeschön. Bitte. Vielen Dank.
Da hinten noch, ja. Genau, beantworte du bitte einmal. Ja, war schon richtig. Du bist dran und wenn du fertig bist, bitte an den Menschen hinter dich weitergeben.
Das heißt aber auch, dass ich eigentlich jede Anwendung, also auch die uralten Unix-Tools, updaten müsste, um damit umzugehen, weil, naja, früher hat man auf dem Char-Array rumiteriert und hat gedacht, naja, reicht ja. Und was würdest du, oder Frage, selber implementieren gar nicht mehr, also benutzt eine Library, oder?
Das würde ich so sagen, ja. Das ist ein ultra kompliziertes Thema. Ich glaube nicht, dass du das hinbekommst, wenn du das nur nebenbei in einem anderen Entwicklungsprojekt machen möchtest. Das ist zumindest die Entscheidung, die ich für AdUser und mich getroffen habe. Ich habe noch andere Hobbys als UTF-8 zu implementieren, wo es die Library schon gibt, aber die Library zu groß ist.
Und die zweite Frage, wie viele Tools gibt es eigentlich noch in einem aktuellen Debian, die nicht damit umgehen können, mit UTF-8, sondern immer noch der Meinung sind, naja, eben die 8-Bit-Kodierung ist völlig ausreichend?
Spontan würde ich sagen, sehr, sehr viele. Weil in den meisten Fällen funktioniert es ja. Bei CAT kann man halt zum Beispiel nicht mehr sagen, gib mir mal die Spalten 12 bis 15. als wenn da vorne ein UTF-8-Zeichen dran stehen könnte. Ja. Ja,
danke. Wenn der naive Programmierer um zwei Zeichen zu vergleichen, den Vergleichsoperator kleiner benutzt zum Beispiel. Mhm. Er macht sich ja normalerweise gar keine Gedanken, dass abhängig von seiner Umgebung, Betriebssystem, Programmierumgebung und so weiter, die Bedeutung eine beliebige ist. Das heißt, die Portabilität ist da überhaupt nicht gegeben. Und was so Vergleichbarkeit anbetrifft, glaube ich, da können wir ruhig auch Fatalisten sein, weil wir können transformieren, wie wir wollen. Wir kommen nicht ran an die Komplexität, die für das Sortieren von den guten alten Telefonbüchern gefordert war. Und zum Beispiel Müller und Söhne, mal Müller mit UE, mal mit Ü und das und mal als Kaufmanns und mal als ausgeschrieben UND. Wenn das so hintereinander steht, wie soll das überhaupt sortiert werden? Ich glaube, die Regeln dazu heißen ABC-Regeln, sind, glaube ich, über eine Vornorm nie hinausgekommen. Mhm. Und noch eine kleine Anekdote, die Österreicher, die hatten sich früher einfach gemacht. Die hatten im Telefonbüchern die Umlaute einfach hinter dem Z ansortiert. Die haben anscheinend eine ganz primitive Sortierung gemacht, ohne sich groß Gedanken zu machen.
Das wird vermutlich sogar die naive Sortierung auf elektronischer Art und Weise gewesen sein, weil die Umlaute stehen ja in den 8859 Zeichensätzen auch ganz hinten. Und in Schweden ist das heute noch so, also dass man ein A wie ein R sortiert, das ist noch nicht relativ, das ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so lange so. Ansonsten würde ich erwarten, dass die libutf8 mir einen funktionierenden kleiner Gleichoperator bereitstellt, der natürlich nicht mit UE und Ü umgehen kann, weil das ist ein deutscher Sonderfall, dass sowas umschrieben wird. Ich glaube, das macht man nur in Deutschland, aber auch das wäre auch etwas, was man in der Library eigentlich abbilden könnte. Ich kenne nur keine davon. Aber also der Einwurf war, dass es das E in verschiedenen Varianten gibt, nämlich einmal als Umlaut E und einmal als Dehnungs E. Das gibt es ja auch als I, so Grevenbruch. Aber ich glaube, das ist jetzt Aussprache. Ich glaube, man sortiert Grevenbruch nicht anders, als würde man es Grevenbräuch sprechen.
Also ich meine, dass es in Unicode Collations gibt, die man angeben kann. Und da gibt es, meine ich, auch für Deutsch verschiedene, damit man halt verschiedene Varianten hat, wie man die ES einsortiert. Und die muss man dann halt auswählen. Deswegen kann man auch teilweise, ich meine, bei Java angeben, wie man die ganze Sortierung haben will, nach welcher Sprache sozusagen. Und da eventuell auch nochmal, ob nach Telefonbuch oder nach anderen Konventionen.
Na, dann ist ja alles gut. Ich dachte immer...
Ist halt sau kompliziert, man muss das Richtige angeben, kann auch nicht alle Fälle dann abdecken, aber...
Ich dachte immer, die Collations, die man ja auch bei Datenbanken beim Anlegen von Feldern oder beim Anlegen von Tabellen angeben muss, dass das im Wesentlichen auch anzeigt, ob man jetzt 8859 irgendwas oder UTF-8 benutzen möchte, aber dass es innerhalb von UTF-8 auch noch andere Varianten gibt, die solche alltäglichen Probleme angehen, finde ich gut, wusste ich auch noch nicht. Ja, also Collations unterscheiden auch, ob es case-sensitiv oder nicht case-sensitiv vergleicht und sortiert.
Ja, wie ist es denn bei Suchen und Regular Expressions? Wenn ich jetzt irgendwie da etwas angebe wie ein großes A, würde ich vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass Alpha und das Kyrillische A auch gefunden werden. Andererseits ist es aber vielleicht sinnvoll, wenn ich ein kleines S angebe, dass wenn Texte mit langem S da sind, was ja ein anderer Codepoint ist, die dann schon mit ausgewählt werden. Wie wird das gehandhabt und was erwartet man da eigentlich?
Also in vielen Tools passen sich die regulären Ausdrücke an das gesetzte Locale an. Das macht dann den Unterschied, ob du DEDE oder DEDE.UTF8 gesetzt hast. Dann, und ich würde erwarten, dass wenn ich ein deutsches Locale gewählt habe, dass A bis Z auch die Umlaute umfasst. Und zwar egal, ob es größer oder kleiner ist. Mir fällt gerade noch was ein zu dem Einwurf aus der Ecke von vorhin. In Python muss man sich diese Gedanken nicht machen. Python macht es richtig. Aber soweit ich weiß, gibt es keine andere Programmiersprache, wo man das nicht zumindest mal einschalten muss, die UTF-8-Behandlung. Ich könnte mir vorstellen, dass Perl es auch richtig macht, wenn man gesagt hat, use UTF-8. Ob C das richtig macht, da bin ich mir fast sicher, dass nicht. In C++ könnte ich mir vorstellen, dass der kleine Operator für die String-Klasse entsprechend überladen ist, dass es da auch irgendwelche Settings gibt, aber dazu bin ich zu wenig Entwickler, um das jetzt beurteilen zu können.
Ja, warte, ich komme zu dir.
Nur noch eine kleine Anekdote. Du hast ja auch noch von AppStack von IBM berichtet. Das war ja keine Norm, sondern nur ein Industriestandard. Dummerweise wurde dieser Standard nicht nur von IBM benutzt, sondern von einer deutschen Firma, die in Erlangen beheimatet ist. Und die hatte, deren AppStack-Codierung hatte deutliche Änderungen gegenüber IBM.
Natürlich.
Und die haben es fertiggebracht, auf unterschiedliche Zeichenbelegungen zu haben, auf Tastatur, Bildschirm und Drucker. Und alle drei Komponenten waren vom selben Hersteller. Man kann es hinkriegen. Man kann Inkompatibilitäten hinkriegen, wenn man sich nur genügend Mühe gibt.
Man kann den Firmennamen auch als Akronym lesen. Das mache ich jetzt aber nicht im Stream.
Alles klar. Gibt es noch weitere Fragen? Anmerkungen oder so? Da vorne noch. Und könnte man rüberreichen?
Ja, nochmal mal zu der Reduktion der erlaubten Zeichen für Usernamen. Trifft das dann in gleicher Ebene auch für die Passwörter zu?
Nein.
Was absichern will, die darf ich dann voll mit allem.
Da würde ich davon ausgehen, das ist ja nicht sicherheitsrelevant. Da ist das Schlimmste, was passiert ist, dass die Authentifikation ist, dass du dich nicht einloggen kannst. Das würde ich jetzt als Ingenieur mal als Versagen zur sicheren Seite annehmen.
Alles klar, noch weitere Fragen? Oder war da noch was? Ach, da ist noch eine, sehr gut.
Das kommt drauf an, wie du die Sicherheit siehst. Ein nicht funktionierendes System ist sicher, weil nichts passiert. Der sicherste Computer ist in einen Betonklotz eingegossen, im Meer versenkt, ohne Schnittstellen nach draußen und ohne Strom. Dass man ihn dann nicht mehr benutzen kann, ist manchen Sicherheitsabteilungen in Konzernen noch nicht so ganz klar, aber wir wissen das.
Aber was ich auch nochmal sagen wollte, ist, wahrscheinlich ist es dann besser, ja, also wenn man Sicherheit machen will, gerade sowas wie Benutzernamen und solche Vergleiche, dass man sich dann, sag mal, das Problem delegiert und sagt, okay, ich benutze Sicherheit, delegiere ich an was auch immer, an ein entsprechendes System, und das soll mir dann gefälligst bitte den richtigen Usernamen geben, und eben ich mache das ein Problem anderer Leute, nicht, dass ich die Sicherheit selber machen will. Beispielsweise schon mal sind die Usernamen identisch, und ich hoffe mal, dass diese Leute eben die ganzen Probleme von UTF-8 oder Unicode im Generellen kennen, dass ich das nicht selber machen will. Ich glaube, es war schon immer eine gute Idee, die Sicherheit nicht selber machen zu wollen.
In der Praxis, insbesondere bei größeren Installationen, wirst du deine Usernamen in irgendeinem Verzeichnisdienst haben, und der wird dir auch nicht den Usernamen und den Passwort-Hash geben, sondern du wirst ihn fragen, ich habe hier den User, der versucht, sich so zu identifizieren, ja, nein, vielleicht. Und damit ist das Problem auch das, ja, auch das geht natürlich. Aber wie gesagt, bei mir ist das in AddUser entstanden, da bin ich der Verzeichnisdienst, beziehungsweise ich konfiguriere den Verzeichnisdienst etc.passwd. Auch ein Verzeichnisdienst.
Okay, noch mehr Fragen, noch mehr Anmerkungen? Jetzt ist eure Chance. Ah, sehr gut.
Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für den Vortrag, Marc. Ich habe am Anfang gedacht, naja, wie kompliziert kann es denn sein, ne? Aber schlimmer geht immer, ne? Das bewahrheitet sich.
Man kann damit jede Menge Spaß haben.
Das glaube ich.
Für passende Werte von Spaß.
Ja. Nochmal zum Verständnis eine Geschichte. Das heißt, wenn ich jetzt drei Zeichen hintereinander habe, also ein A, ein Axon und ein E, dann weiß ich nicht, zu welchem der Zeichen des Axon gehört. Also ob es zum A gehört oder zum E.
Das ist eine gute Frage. Eigentlich müsstest du das wissen. Da müsste man nochmal nachlesen. Eventuell ist das doch gezeichnet, dass der Accent immer, dass der Modificator, dass es eine Eigenschaft gibt, dieses Zeichen ist ein Modificator und das bezieht sich dann entweder auf das Zeichen vorne und auf das Zeichen hinten. Also ich würde Unicode zutrauen, dass es unterschiedliche Modificator-Eigenschaften für den vorderen und für den hinteren Buchstaben hat, aber natürlich ist das nicht ganz frei, weil dann ist es ja mehrdeutig. Vielen Dank.
Alles klar, ihr habt noch ungefähr 4 Minuten. Das heißt, wenn euch noch was auf der Seele brennt, Reh, jetzt. Euch hält keiner hier.
Also von mir aus können wir zum Grillen gehen.
Genau. Echt jetzt? Oder? Okay, gut.
Aber einen kleinen habe ich noch.
Genau, eine ist mir noch gekommen. Und zwar, wenn ich jetzt ich habe eine Datei und habe keine Ahnung, welche Codierung verwendet worden ist. Hm. Gibt es ein gutes Tool oder eine gute Bibliothek, in die ich das reinwerfen kann und die mir, von mir aus auch mit Wahrscheinlichkeiten, man weiß, wo welches Zeichen steht und so weiter, also die mir relativ gut erkennt, was es denn hätte sein müssen wahrscheinlich?
Ich glaube, es gibt da nur Heuristiken. Pfeil sagt dir, es ist ein UTF-8-Text oder es ist ein 8-Bit-ASCII-Text, aber das kann vermutlich das wird vermutlich die unterschiedlichen 8859-Varianten nicht voneinander unterscheiden können. Was man feststellen kann, ja, das ist valides UTF-8 und damit ist klar, dass es nichts anderes ist. Wenn es nicht valides UTF-8 ist, dann kann man im Wesentlichen nur noch würfeln.
Also ich hatte das Vergnügen schon mal, es gibt da vom IBM eine Library ICU und die gibt es dann auch für Java ICU, ja. For J. Die ist riesig, ich glaube irgendwie 46 Megabyte Text, Data, Referenzmaterial. Da schiebt man dann seine Daten rein und dann kriegt man eine Prognose, was es denn sein könnte. Und dann kann man schauen, wie sicher ist sich die Library für jeden Treffer. Mhm. Und wenn einem das dann reicht, kann man dann den Treffer mit der höchsten Wahrscheinlichkeit annehmen und dann den Text halt dann in UTF-8 beispielsweise für Java dann, was da verwendet wird, dann rüberkodieren.
Das stimmt. Lib-ECU sehe ich manchmal in irgendwelchen Security-Updates aufpoppen, dass die geupdatet wird.
Kein Spaß, macht jede Anwendung riesig und das Ergebnis ist halt auch nur gut.
Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das irgendwie ohne Wörterbücher abgeht. Wir kriegen gerade signalisiert, Time's up. Vielen Dank.
Genau, nochmal ein großer Applaus. Danke für den Vortrag.